Willkommen bei 1000 gute Gründer. Mein Name ist Oliver Zenglein und ich lade GründerInnen ein und versuche herauszufinden, was die Menschen hinter den Unternehmen bewegt und was wir von ihnen lernen können. Heute zu Gast ist Alma Spriet-Bille. Alma ist Co-Founder von WeTel, der nachhaltigen Mobilfunklösung. WeTel setzt sich für Fairness und Transparenz ein und ist nicht nur gemeinwohlbilanziert, sondern auch enorm kundenzentriert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören mit Alma Spriet-Bille. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alma.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe mir in Vorbereitung mal das ein oder andere Interview mit dir angehört und du hast einen TEDx-Talk gehalten in Freiburg. Da hast du UnternehmerInnentum als ultimative Form von Aktivismus bezeichnet. Warum ist das so?
Ich würde sagen, das ist so, weil man damit extrem viel erreichen kann. Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Aktivismus und ich kann mich mit vielen gut, glaube ich, identifizieren. Aber ich kann für mich sagen, dass Aktivistentum im Sinne von sich in Lützerath vergraben, damit das nicht abgebaggert werden kann, das geht für mich persönlich so weit außerhalb meines Komfortbereichs, dass ich damit nicht leben kann. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass man als Unternehmerin mehr Mitspracherecht quasi hat. Man wird stärker gehört, man kann es anders machen, nicht nur verlangen, dass es anders gemacht wird, was auch wichtig ist, aber man kann selber vorleben, dass man es wirklich anders macht im eigenen Unternehmen und man wird auch ganz schön stark gehört in Politik und auch die Gesellschaft quasi nimmt das mehr wahr, was Unternehmen machen und dadurch hat man noch einen größeren Hebel, würde ich sagen. Und beides, glaube ich, brauchen wir in einer lebendigen Demokratie, aktive UnternehmerInnen und richtige Aktivistinnen, so wie wir es im klassischen Wortgebrauch benutzen. Aber für mich persönlich ist quasi mein Unternehmerentum die ultimative Form des Aktivismus, für mich vor allen Dingen.
Okay, das heißt, vielleicht können wir da nochmal kurz auf den Unterschied eingehen zwischen Aktivismus und Unternehmerentum. Also Aktivisten sind aktiv, UnternehmerInnen unternehmen was. Das ist ja schon so ein ähnlicher Wortstamm irgendwie, ne? Wo siehst du Gemeinsamkeiten und wo siehst du Unterschiede?
Gemeinsamkeiten sind vor allen Dingen in diesem etwas Unternehmen. Also man wird aktiv für eine Sache, UnternehmerInnen oft im Sinne einer Problemlösung. Also ein Produkt oder eine Dienstleistung wird geschaffen, um eine Marktlücke oder ähnliches zu schließen. Und wenn man die mit das Wertebasiert tut, dann ist es auch ein echter Mehrwert für die Gesellschaft. Und dadurch wird man aktiv und behebt vielleicht sogar einen richtigen Missstand. Jedenfalls ist das, warum wir ein Unternehmen gegründet haben. Und als klassische Aktivistin, würde ich sagen, wird man aktiv und wehrt sich ganz oft gegen was. Das ist auch das, was mich so ein bisschen, was mich mehr zum Unternehmerentum treibt, ist dieses, dass man, dieser klassische Aktivismus, den man kennt, gegen Kohlekraftwerke und ähnliches, ist immer gegen etwas. Und ich bin viel lieber für etwas. Also ich würde lieber aktiv die Zukunft mitgestalten und nicht sagen, was wir nicht haben wollen. Das ist aber beides wichtig, würde ich sagen. Nur mein Weg ist eher, ich bin halt auch sehr eine totale Optimistin. Und ich würde gerne mal Lösungen aufzeigen und eher dahin gucken, wo wir hinwollen, statt dahin zu gucken, was wir nicht wollen, weil das auch glücklicher und zufriedener macht im Leben, würde ich sagen.
Ja, okay. War das der Antrieb, dann auch ein Unternehmen zu gründen, etwas bewegen zu können? Oder kamst du zu dem wertegetriebenen Unternehmertum erst nach der Gründung?
Ich würde sagen, das war der Anlass, überhaupt ein Unternehmen zu gründen. Ich habe ja vorher 12 Jahre in der Solarzellenforschung bei Fraunhofer gearbeitet. Das ist auch schon auf der guten Seite, wie man so sagen würde. Solarzellen entwickeln ist auch total sinnstiftend. Das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es hat mir nicht gereicht. Ich habe gemerkt, ständig neue Solarzellen zu entwickeln, die noch ein bisschen effizienter sind. Dann messe ich die, schreibe ein Paper, halt vielleicht einen Vortrag und dann mache ich die ordentlich in Boxen und stelle die in den Keller, wo sie leider keinen Strom produzieren, weil so funktionieren Forschungsinstitute oft. Das hat mir nicht gereicht. Das ist schon ein Beitrag in die richtige Richtung. Aber ich habe gemerkt, meiner Ansicht nach ist das größere Problem aktuell nicht die Technik. Die ist weitestgehend da. Man muss sie noch verbessern. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist die Anwendung. Und was uns da fehlt, ist so ein bisschen diese gesellschaftliche, ich würde gar nicht sagen Akzeptanz, sondern das gemeinsame Verständnis, wie wir die Zukunft gestalten können mit erneuerbaren Energien und allem, dass wir das auch wirklich umsetzen massenhaft, dass alle Leute so Photovoltaik auf den Dächern haben oder ähnliches. Und da wollte ich mich engagieren, dass ich aktiv was mache. Und das war immer klar, dass das wertebasiert sein muss. Und so haben wir auch direkt ein wertebasiertes Unternehmen gestartet.
Okay, wenn du von wir sprichst, wer sind deine Mitgründer und Mitgründerinnen?
Wir haben zu viert gegründet. Wir waren alle mal vorher bei Fraunhofer, der Andreas, Nico und Benjamin. 3 von uns sind quasi noch da. Wir haben 2000 2018 hatten wir die Idee dazu und 2019 haben wir die GmbH dann auch wirklich gegründet. Und wir kannten uns, Andreas, Benjamin und ich hatten bei Fraunhofer wirklich auch zusammengearbeitet, also kannten uns aus dem beruflichen Kontext. Und Nico, Andreas und ich haben uns bei Ingenieure ohne Grenzen kennengelernt, wo wir uns alle neben der Arbeit engagiert haben, weil wir eben damals alle schon das Bedürfnis hatten, noch mehr zu machen als unseren Forschungsbetrieb.
Genau. Ah, das ist ja toll. Bevor wir gleich zu WeTel kommen, zu eurem Unternehmen, was macht Ingenieure ohne Grenzen?
Die engagieren sich so ein bisschen wie Ärzte ohne Grenzen, kann man sich das vorstellen, nur eben von Ingenieuren. Ganz viel machen die tatsächlich Bauunterstützung und Ähnliches in, wie man so sagt, im globalen Süden. Und wir in Freiburg haben uns vor allen Dingen im Bereich erneuerbare Energien, vor allen Dingen Photovoltaik, engagiert. Zum Beispiel haben wir eine Solaranlage auf einer Clownschule in Nicaragua realisiert, was ich super witzig finde, weil da Kinder, die sonst nachmittags keine Beschäftigung haben, weil sie aus der Schule kommen und die Eltern arbeiten, aber kriegen da was zu essen und sie lernen halt was, also Artistik und Clownerie, und haben auch Strom, um zum Beispiel nochmal was zu lernen oder mal an einem Computer zu sitzen oder Ähnlichem, und haben dadurch eine sinnvolle Beschäftigung, statt halt Mist zu machen am Nachmittag. Und als Ingenieure ohne Grenzen haben wir halt quasi unterstützt, diese PV-Anlage zu realisieren. Und wir haben auch technische Deutschkurse hier in Freiburg gemacht, um Geflüchtete dabei zu unterstützen, so ein bisschen auch integrativ zu denken. Die Deutschen kennen sich sehr gut aus mit Mülltrennung, aber so wie wir das machen, kennen das auch nicht alle Länder. Sehr unterschiedlich, das System. Oder auch, wie wir über Recycling denken und Ähnliches. Und darüber haben wir Deutschkurse gemacht, wo wir uns gut auskennen, wo wir auch über Erneuerbare gesprochen haben, weil wir gedacht haben, da kennen wir uns aus, da können wir einen Beitrag leisten und einfach auch in Interaktion gehen mit Menschen.
Ja, das ist ja toll. Und die Ingenieure ohne Grenzen machen das ehrenamtlich oder sind da auch viele Vollzeit, die das quasi machen?
Also wir haben das alle ehrenamtlich gemacht. Es gibt ganz wenige, glaube ich, die in dem, das ist ja ein Verein, wirklich angestellt sind, die den Verein organisieren. Aber eigentlich basiert der komplett auf Ehrenamtlichen, die wirklich als Ingenieure und Ingenieurinnen sich engagieren und eben Sachen in ihrer Freizeit umsetzen. Das finde ich auch total toll. Also ein cooles Engagement.
Das ist eine wirklich tolle Sache, die ich auch noch gar nicht kannte. Erzähl doch mal über WeTel. A, wie seid ihr denn ausgerechnet dann auf Mobilfunk gekommen? Also warum habt ihr nicht in der Solarbranche direkt gegründet beispielsweise, sondern eben im Mobilfunk? Und vielleicht nochmal für alle, die WeTel nicht kennen, was macht WeTel eigentlich?
Genau, wie sind wir da drauf gekommen? Vielleicht fange ich da an und dann erkläre ich, was WeTel genauer macht. Wir hatten gemerkt, wir wollen Unternehmen gründen. Das war so die Ursprungsidee, um einen größeren Hebel zu haben und mehr bewirken zu können. Und dann waren wir in einem Startup Accelerator hier in Freiburg vom Grünhof, dem Smart Green Accelerator, und hatten da noch eine andere Idee. Da ging es um eine App, die klimafreundliches Verhalten belohnt über Bonuspunkte, die man dann einlösen kann gegen was anderes. Also wenn ich vegetarisch esse oder den Zug nehme oder Ähnliches oder Ökostrom beziehe. Und die Idee kam nicht so gut an bei den Leuten vom Grünhof. Die haben immer gesagt, ihr seid ein super Team, aber die Idee, naja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir echt nochmal über diese Idee nachdenken und haben wirklich auch mal gebrainstormt, was fehlt denn eigentlich noch? Ne? Also wir selber hatten alle Ökostrom, wir waren bei der GLS-Bank oder einer anderen ökologischen Bank, Bio-Lebensmittel gibt es auch alles schon. Und dann haben wir gedacht, okay, es gab damals schon das Fairphone. Dann haben wir gemerkt, aber den Mobilfunkvertrag dazu, den gibt es eigentlich noch nicht und niemand kannte den. Und dann haben wir gedacht, gut, wir haben alle einen technischen Background, so komplex kann es auch nicht sein. Dann probieren wir das halt und machen selber Mobilfunk. Und in der Entwicklung von dem Unternehmen haben wir erst gemerkt, wie passend das eigentlich ist, weil wir davon überzeugt sind, dass es vor allen Dingen viel Kommunikation gerade braucht, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, aber auch um die Lösung wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und da ist Mobilfunk das wirklich bestrepräsentierende Produkt, weil es eben genau um das geht, um Kommunikation miteinander in Kontakt sein. Das ist beim Mobilfunk genau das, was man macht. Und quasi jede Person in Deutschland nutzt es mehr oder weniger. Insofern ist auch die Reichweite extrem groß. Und dann haben wir uns so reingearbeitet in den Mobilfunk.
Super. Und WeTel basiert quasi auf dem Mobilfunk von Vodafone, kann man das so sagen? Grundsätzlich?
Genau, wir nutzen das Netz von der Vodafone. Es gibt ja die drei vor allem großen Netzbetreiber, Telefonica, Telekom und Vodafone, die man so kennt in Deutschland. Wir benutzen das Netz von der Vodafone, sind sonst aber einigermaßen unabhängig, würde ich sagen. Und was wir anders machen, ist, dass wir, vor allen Dingen wir selber, wirtschaften total nachhaltig. Wir sind zum Beispiel bei der GLS-Bank, also alle Gelder fließen über eine nachhaltige Bank. Wir fahren nur Zug, Ne? Wir sitzen in Büros innerhalb so einem großen Coworking Space, damit der Platzverbrauch reduziert ist und so. Aber das ist alles aus meiner Sicht so wie Ökopapier schon selbstverständlich. Was wir dann noch machen, ist, dass wir bauen in Summe in Deutschland so viel erneuerbare Energien aus, dass die mehr Ökostrom produzieren, als unsere Kunden für die Nutzung des Mobilfunks benötigen, weil man vor allen Dingen Strom oder Energie für den Mobilfunk, also für den Betrieb der Masten und der Server und alles benötigt. Und da wir denen aber das nicht eins zu eins aufrechnen können, machen wir das einfach zusätzlich, um die Energiewende voranzutreiben. Und gleichzeitig kompensieren wir noch alle nicht vermeidbaren CO2-Äquivalente, die entstehen bei der Nutzung unserer Kunden des Mobilfunks, über Pflanzenkohle in Deutschland oder Zentraleuropa, weil Pflanzenkohle wirklich eine Kohlenstoffsenke ist, die jetzt stattfindet. Also man verkohlt Pflanzenreste und diese Kohle ist so ein bisschen wie Grillkohle, so ähnlich von der Konsistenz. Und die wird dann am Ende zum Beispiel im Biolandbau wieder in die Erde eingemischt, unterstützt die Biodiversität im Boden und auch die Wasserspeicherkapazität. Also es ist rundum eine gute Sache und damit ist wirklich auch, dass der Kohlenstoff gebunden aus der Luft und weniger CO2 ist in der Atmosphäre. Das ist das, was wir im Klimabereich machen. Dann kümmern wir uns noch extrem um Datenschutz. Also wir speichern so wenig Daten wie möglich von unseren Kundinnen. Wir benutzen die nicht für Werbezwecke, wir verkaufen die nicht, gehen damit einfach sehr sorgfältig um. Man kann auch komplett verschlüsselt mit uns kommunizieren über Threema oder PGP-verschlüsselte Mails und alles. Und alle unsere Server, wo die Daten drauf sind, liegen wirklich in Deutschland und sind auch nicht ins Ausland gespiegelt oder ähnliches, sodass wirklich auch die deutsche DSGVO greift, was wirklich schon ein sehr hoher Datenschutzstandard ist. Und das Letzte nennen wir immer Fairness und Transparenz. Bin ich vielleicht sogar mittlerweile mit am stolzesten drauf. Wir sind einmal Gemeinwohlökonomie bilanziert, um zu zeigen, wie transparent wir auch sind. Da kann man nachlesen, ne, wie unsere Gehälter sind. Also wir haben ein Gehaltsspread von 2 zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Gehalt zum Beispiel. Wir haben komplett transparente Gehälter. Und für die Kunden ist, glaube ich, das Wichtigste, es ist alles monatlich kündbar. Das heißt, du bist nicht in Vertragslaufzeiten gebunden. Wenn es nicht mehr passt oder du umziehst und das Netz ist da scheiße, dann kündigst du einfach. Und bei uns kriegen immer Bestandskunden die gleichen Konditionen wie Neukundinnen. Und das ist wirklich ganz anders, als der Markt das macht. Man kennt das ganz oft, dass die Tarife besser werden, dann muss ich kündigen, dann kriege ich ein neues Angebot. Das ist bei uns nicht so, sondern wenn unsere Tarife besser werden und du bist schon seit 6 Jahren oder 5 Jahren bei uns Kunde, dann kriegst du das automatisch auch einfach. Du musst nicht kündigen oder ähnliches. Das passiert einfach automatisch. Genau, das Letzte würde ich sagen, ist der echte Service von Mensch zu Mensch, wenn du bei uns anrufst. Da gehen wirklich Menschen ans Telefon, die bei uns arbeiten, nicht in einem outgesourcten Callcenter oder ähnliches, die hier in Freiburg sitzen, gleiche Gehälter wie die anderen Menschen auch. Und die haben das einzige Ziel, Menschen zu helfen. Die wollen kein Cross-Selling betreiben oder dir was Teureres verkaufen, sondern die wollen einfach nur dich unterstützen, das Problem zu lösen, was du vielleicht gerade hast.
Das finde ich jetzt interessant. Also vielen Dank für die umfassende Beschreibung von Retail. Aber du hast ja quasi angefangen mit, warum Retail, was ihr für Klimaschutz tut, bist dann über Datenschutz gekommen und dann zu Fairness, Transparenz. Und für mich hat der Kundennutzen quasi immer mehr zugenommen im Lauf dessen, was du erzählt hast, ne? Ich war in Berlin bei dem Bock auf Morgen Festival. Ich weiß nicht, ob du da zufällig vor Ort warst.
Nee, leider nicht.
Ah, okay. Die Bock auf Morgen ist eine Beratung auch für Nachhaltigkeit. Und die
haben ich kenne das Festival, aber ich war leider cool. Nicht vor Ort.
Ja, okay. Ja, und die haben ein Buch auch rausgebracht, das heißt das 60% Potenzial. Und das Spannende ist ja, die sagen, naja, es gibt Leute, denen ist Nachhaltigkeit wirklich egal und die wollen dann eher, dann lieber nicht so ein Produkt, das sind aber nicht so viele, vielleicht, weiß nicht, 10%. Dann gibt es die wirklich gucken, ja, ich möchte nachhaltig essen, ich möchte mich nachhaltig fortbewegen, auch wenn das vielleicht nicht nur Vorteile hat. Aber die breite Masse, die erreichst du dann, wenn du ein Produkt hast oder ein Service, der nachhaltig ist, aber letzten Endes halt einfach einen besseren Nutzen hat, so, für die Kunden. Und das ist das große Potenzial. So war so das Beispiel, ne? Wenn halt Burger King den pflanzlichen Burger billiger macht, dann verkaufen die halt viel, viel mehr, haben dadurch großen Impact. Deswegen finde ich das spannend, weil eigentlich bietet ja Retail einen wirklichen Mehrwert, jetzt abgesehen von CO2-Bilanzierung, Klimaneutralität. Das interessiert vielleicht viele noch gar nicht so, sondern eher so, was habe ich denn davon, ne, als Kunde? Und das finde ich spannend, dass ihr sagt, bei uns kann man anrufen, da geht ein Mensch ran und das nervt ja alle, dass die Mobilfunkanbieter so im Eigeninteresse halt immer gucken, das zu optimieren, oder? Das ist ja das Gefühl, ja, das wir alle haben. Und ja, das macht ihr ja nicht. Und man kann monatlich kündbar das Ganze. Und ihr zahlt ja wahrscheinlich auch nicht mal teurer als die anderen, oder?
Also es kommt immer darauf an, mit was man uns vergleicht. Wenn du uns mit dem mittleren Angebot im Mobilfunk vergleichst, würde ich sagen, sind wir ungefähr konkurrenzfähig. Wenn du uns mit dem, ich sag mal, Aldi Talk, also dem wirklich den billigsten vergleichst, dann sind wir deutlich teurer.
Aber ja, aber den kannst du auch nicht anrufen. Also, ne?
Genau,
ja.
Und es ist immer ein bisschen Relationssache. Ne? Wenn du direkt bei Vodafone oder Telekom Vertrag abschließt, dann sind wir konkurrenzfähig, würde ich sagen. Und das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Aber die Leute, die auf Check24 den billigsten Tarif suchen, die landen normalerweise nicht bei uns. Aber es ist natürlich auch, dass in Deutschland, wir sagen immer, wir haben eine Servicewüste, aber es liegt auch so ein bisschen daran, was ich möchte. Wenn ich,
ja,
ne, wenn ich möchte, dass Menschen sich um
ja.
mich kümmern, die Arbeitszeit kostet halt Geld. Wir wollen ja gleichzeitig auch nicht, dass Leute ausgebeutet werden. Und wir müssen ja die Servicekräfte auch bezahlen und wollen das ja auch. Das sind ja auch schöne Jobs. Und das ist da muss man, das muss halt immer im Verhältnis zueinander stehen, würde ich sagen.
Habt ihr denn die Erfahrung gemacht, dass es halt so das eine ist, was man tut und wie nachhaltig man agiert und das andere, wie man den Kunden gegenüber kommuniziert, um auch als Unternehmen zu wachsen?
Ich würde sagen, wir merken das ganz stark, weil wir haben, was ja viele Unternehmen haben, wir haben so ein Freunde-Werben-Freunde-Programm, das heißt UTEL bei uns. Da kannst du einfach, wenn du jemandem deine Telefonnummer gibst und sagst, hey, wenn du auch einen Vertrag bei Retail abschließt und sie angibst, dann kriegst du einen Bonus und ich einen Bonus. Und da sehen wir, darüber kommen ungefähr ein Drittel all unserer Neukunden, kommen darüber, dass Leute von uns erzählen. Dafür brauchst du einerseits Anlässe, also es muss interessant sein, von Retail zu erzählen. Wann redest du sonst über deinen Mobilfunkanbieter, ganz ehrlich?
Ja.
Habe ich früher auch nie gemacht, außer es hat mich was geärgert. Und aber eben auch, uns wird ganz oft gespiegelt, wir kriegen sehr viel Feedback dazu, wenn Leute bei uns im Service angerufen haben. Und manchmal sagen die das wirklich, sagen, oh Gott, oh, da ist ja wirklich ein Mensch ans Telefon gegangen und das so schnell. Und sind da total baff, weil sie dachten, sie sind erstmal in so einer Warteschleife, wo hast du das Problem, drück die 5, hast du das Problem, drück
ja,
die 6. Und 20 Minuten später denkt man so, Gott, ey, dann doch nicht, so viel Zeit habe ich nicht. Und bei uns geht dann einfach jemand ran und versucht, das Problem zu lösen. Und wenn wir es nicht gleich lösen können, rufen wir sogar zurück. Das überrascht Leute noch mehr, weil wir sagen, gut, dann gucken wir, wie wir es lösen können und rufen nochmal an. Und dieses eigentlich ganz basic, wie man mit Menschen umgehen möchte, wenn man das tatsächlich macht, ist das so anders als die gewinnmaximierende Industrie, die wir kennen, das macht, die halt Callcenter haben, die danach funktionieren, dass nur die Leute maximale Anzahl von Tickets pro Stunde bearbeiten. Aber das ist oft nicht nachhaltig, weil dann muss der Kunde nachher dreimal anrufen, um das Problem wirklich zu lösen. Aber jedes Mal ist es quasi ein abgeschlossenes Ticket für den Service Agent, wie man die so nennt. Und das ist wirklich eine ganz unangenehme Art und Weise, Arbeit zu messen, finde ich. Und da kommt halt auch ein unguter Service raus, glaube ich.
Ja, es ist interessant. Du sagst ja, die anderen sind so gewinnmaximiert vor allem. Was maximiert ihr?
Wir maximieren das Gemeinwohl.
Ah, das ist schön. Okay, da kommen wir zum Gemeinwohl. Ihr seid GWÖ, also Gemeinwohlökonomie, wie sagt man, zertifiziert?
Bilanziert.
Bilanziert. Genau,
kein Zertifikat, ja.
Genau, ihr habt eine Gemeinwohlbilanz, die wird alle 2 Jahre erneuert.
Genau.
Genau.
Ja.
Und die kann man sich ja auch angucken. Und da habt ihr eine Bilanzsumme von 547. Was bedeutet das? Wie gut ist das? Und woran orientiert ihr euch? Kannst du das mal ein bisschen erläutern, was das bedeutet?
Oh, spannend. Ich glaube, der Maximalwert wäre plus 1.000. Der Minimalwert ist allerdings nicht 0, sondern minus 3.000. Glaube ich. Entschuldigung. Und was habe ich? Wir hatten es letztes Jahr auf der Biofach, haben wir darüber gesprochen, wer eigentlich die beste Gemeinwohlbilanz in Deutschland hat. Und ich glaube, das waren sowas wie 780 Punkte vielleicht von Völkel oder so. Ich weiß, ich bin nicht mehr sicher.
Aha.
Also da ist schon noch Luft nach oben. Aber wir sind
aber
auch noch
ja
jung.
Das hat ja richtig gut dabei. Also,
auf jeden
ja.
Fall. Wir sind ja. auch sehr stolz. Und wir haben uns auch gesteigert von der ersten zur zweiten um fast 100 Punkte, glaube ich. Aber mehr als um die absolute Zahl geht es eigentlich um die Transparenz, die damit verbunden ist. Das ist ja ein 120 Seiten starker PDF-Bericht.
Ja.
Der vor allen Dingen durchsuchbar ist, weil niemand will 120 ja. Seiten lesen. Aber vielleicht interessieren dich Gehälter oder wie wir die CO2-Kompensation machen. Da kannst du es wirklich genau nachlesen, weil es halt einfach transparent ist. Und in dem Moment, wo Unternehmen transparent über was sprechen, auch über das, was sie noch nicht so gut machen, das macht man in dem Bericht nämlich auch, finde ich, ist das schon so ein großer Schritt im Gegensatz zu, dass man sowas gar nicht erst veröffentlichen will. Aber alle Unternehmen, die überhaupt an sich arbeiten wollen, um das Gemeinwohl zu verbessern, sind schon einfach auf dem richtigen Weg. Und dann, wir haben auch Felder, auf denen wir ganz am Anfang zum Beispiel hatten wir befristete Arbeitsverträge teilweise, aus der Überlegung raus, dass man als ganz junges Start-up das so verbindlich ist, wenn die unbefristet sind. Und ehrlicherweise wollte ich auch nicht den Eindruck erwecken, dass die Leute das Gefühl haben, sie haben unbefristeten Arbeitsvertrag in einem Startup, was einfach noch ein Risiko hat zu scheitern. Und mir ging es gar nicht darum, dass wir die wieder loswerden wollen, sondern ich hatte das Gefühl, das vermittelt eine Sicherheit, die nicht gerechtfertigt ist.
Ja.
Und dafür kriegt man aber Punkte abgezogen, zum Beispiel in der Gemeinwohlbilanz. Und das haben wir am Anfang bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, hey, im Moment ist das einfach noch nicht sinnvoll. Und dann haben wir gemerkt, ja, aber jetzt sind wir auch schon 4 Jahre alt, jetzt könnten wir das eigentlich mal ändern und haben einfach alle Verträge unbefristet gemacht. Und dann kriegt man mehr Punkte. Und das ist nur so ein kleines Beispiel, wo ich sagen würde, es geht um die Transparenz, ne? Dass ich dazu Stellung beziehen kann, warum ist es so und warum mache ich es nicht besser? Und wenn das Unternehmen berichten, dann wäre ich schon total beeindruckt. Das machen nur leider viel zu wenig in meinen Augen.
Ja, viele machen nur das, was sie machen müssen letzten Endes, ne?
Und
ja. Da sehe ich dann auch ein bisschen einen Unterschied zu B-Corp-Zertifizierung. Also wir selbst als The Boutique Agency sind B-Corp-zertifiziert. Transparenz spielt da natürlich schon auch eine wichtige Rolle. Also, aber letzten Endes hast du dann Self-Assessment und das wird dann geprüft am Ende. Und da gibt es dann schon auch eine Veröffentlichung, wie du in welchen Bereichen abschneidest und was du so tust und was du nicht tust, wo du vielleicht kontroverse Kunden hast und so. Das muss dann veröffentlicht werden. Aber die Art von Transparenz in der Bilanzierung sehe ich da jetzt nicht. Das ist schon nochmal was ganz Besonderes in der Gemeinwohlbilanzierung, ne? Also das ist wirklich verpflichtend, dass du, also bis hin zu Gehältern, dass du halt viele Dinge wirklich offenlegst. Ja,
ja, es ist ein Unterschied, würde ich sagen. Ja. Ist auch so ein bisschen ein Unterschied, den man auch sofort sieht, ist B Corp ist eine Bewegung, die aus den USA kommt.
Mhm.
Und da sind zum Beispiel auch viele Standards drin, wir haben uns das auch mal angeguckt, die in Deutschland ganz normal sind, ne? Also wie man, dass Leute Krankenversicherung bezahlt bekommen.
Ja,
oder,
also, kriegst du Punkte, ja.
Genau, gesetzliche Standards in Deutschland, weil wir halt ein soziales System haben, was einfach ganz anders funktioniert. In den USA ist es aber ein Riesenmehrwert, wenn Unternehmen das machen, ne? Das muss man, und das merkt man so ein bisschen bei der, die Gemeinwohlökonomie kommt ja aus dem deutschsprachigen Raum und da merkt man, dass die quasi als Basis woanders starten, nämlich eher bei so einem, bei so einer sozialen Marktwirtschaft wie Deutschland zum Beispiel und dann geht sehr viel um Transparenz und um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, würde ich sagen, auch was sehr Deutsches. Nur, dass wir immer ein bisschen besser werden wollen und man immer guckt quasi, wo bin ich schon stark, wo noch nicht, wo kann ich vielleicht auch am meisten noch dazugewinnen oder werde ich besser? Und das ist, deswegen nutzen wir das auch so ein bisschen als Management-Tool, weil man halt alle 2 Jahre ganz genau die ganze Company einmal anguckt, wo haben wir denn Schwachstellen und wo könnten wir denn noch besser werden? Das hilft auch total, so ein bisschen zu sagen, okay, jetzt kümmern wir uns mal um das Feld, weil da sind wir noch nicht so stark aufgestellt und legen da ein bisschen Fokus drauf in den nächsten 1-2 Jahre. Und das ist total praktisch, weil das müsstest du sonst als Unternehmen eh machen, in meinen Augen, dass du dir das ab und zu mal anguckst. Und dann bilanzierst du es halt auch noch in der GWÜ. Und dann, wir machen immer ein externes Audit, wo ein externer Auditor zu uns kommt, manchmal digital, aber auch schon in echt. Und auch sehr kritisch hinterfragt, was wir da eigentlich reingeschrieben haben und das prüft. Also das ist nicht nur eine Selbstdarstellung. Und dann eben auch teilweise Nachweise verlangt oder noch umformuliert oder genau manchmal auch Punkte abzieht, weil er es strenger sieht als wir.
Ja, das ist cool. Das sehe ich aber auch Parallelen zu B Corp. Das ist ja auch ein Framework letzten Endes, ne? Wie du in den 5 Bereichen dann abschneidest. Und dann kannst du auch auf die SDGs, könntest du es auch umlegen und gucken. Und am Ende leitest du Ziele ab, dass du halt wirklich sagst, so hier ist jetzt ein Bereich, nehmen wir mal Klimaschutz, da haben wir noch Schwächen, also setzen wir uns Ziele und setzen die in den nächsten Quartalen um, um dann die Punktzahl zur nächsten Zertifizierung zu erhöhen. Und das ist auch so ein laufender Prozess. Da gibt es Parallelen. Aber du hast recht, man merkt, dass die B Corp Standards aus USA kommen, sind zum Teil angepasst, aber vieles davon haben wir in Deutschland auch schon direkt erfüllt tatsächlich. Die ändern aber auch gerade die Standards komplett. Da gibt es 2026 spätestens gibt es neue Standards auch. Bin ich auch sehr gespannt.
Und was vielleicht, das muss man auch mal so sagen, was der Vorteil an B Corp ist, ist, dass es in der Satzung verankert ist. Also man kann das nicht einfach wieder abschaffen als Unternehmen. Da muss man bei der Gemeinwohlbilanzierung fairerweise sagen, wenn wir es nächstes Jahr nicht machen wollen, oder ich glaube sogar dieses Jahr müssen wir es wieder machen, dann können wir es einfach nicht machen, weil es keine Verpflichtung gibt, das zu wiederholen. Ne?
Okay.
Das heißt, ja. So sehr auf Freiwilligkeit basierend. Und das ist so ein bisschen, da sehe ich B Corp so ein bisschen anders. Deswegen, wir sind ja gleichzeitig noch im Verantwortungseigentum und in der Kombi zwischen Gemeinwohlbilanzierung und Verantwortungseigentum passt das für uns. Da haben wir gedacht, B Corp wäre eins zu viel. Aber quasi in Anführungsstrichen, wenn man nur B Corp macht, ist das auch ein sehr guter Kompromiss, finde ich, was irgendwie von beidem was hat.
Das stimmt. Ja, genau. Da steht das ja in der Satzung, dass man alle Stakeholder quasi berücksichtigt und nicht nur die Shareholder. Genau.
Ja.
Und dass die Geschäftsführenden verpflichtet sind, dem zu folgen. Ja.
Genau.
Aber Gemeinwohlökonomie ist super, weil ich hatte mich damit noch nicht so arg beschäftigt. Hast du denn noch ein paar andere Unternehmen, die vielleicht auch gemeinwohlbilanziert sind, die man in Deutschland kennt?
Also VD kennt man vielleicht, diesen Outdoor-Ausstatter. Völkel, die diese Fruchtsäfte machen, sind gemeinwohlbilanziert. Shiftphones, die auch diese nachhaltigen Handys machen, sind gemeinwohlbilanziert. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob es noch sehr große Firmen gibt, die man so kennt. Das sind so die mir ad hoc einfallen. Aber es gibt tatsächlich auf der Seite von der Gemeinwohlökonomie Deutschland auch eine Suchmaske, wo man gucken kann, welche Unternehmen bilanziert sind. Das ist auch tatsächlich, wenn man mal schwankt zwischen Produkten, die man kaufen will, ist das eigentlich auch eine schöne Variante zu gucken, wenn eins von beiden gemeinwohlbilanziert ist, warum dann nicht das?
Ja, unbedingt. Also ich weiß zum Beispiel, in Niederlande gibt es Supermärkte, die haben B-Corp-Regale, wirklich für
Cool.
Lebensmittel. Ne? Ich glaube Albert Heijn oder in Niederlanden und UK müsste das sein. In Deutschland ist es noch nicht so angekommen. Aber das wäre natürlich super und es wäre eine tolle Anregung für den Handel. Jetzt habt ihr euch aber trotzdem auch verpflichtet, dass ihr nicht einfach so sagen könnt, naja, Gemeinwohl war gestern, jetzt optimieren wir doch anders. Ihr habt euch ja quasi als GründerInnen, wurdet ihr, wie sagt man, enteignet von euch selbst. Warum und wem gehört das Unternehmen jetzt?
Genau, warum ist, glaube ich, relativ einfach. Wir wollten sicherstellen, dass das Unternehmen kein Spekulationsobjekt wird und dass diese Werte von eben Gemeinwohl Maximierung statt Profitmaximierung im Unternehmen festgeschrieben sind, im Zweifelsfalle auch über uns selber hinaus, also wenn man das Unternehmen verlässt oder ähnliches. Und dieses Verantwortungseigentum, in dem wir sind, ist ja so eine Variante, die irgendwo zwischen einer normalen GmbH und einer gemeinnützigen GmbH ist, indem man 1% der GmbH-Anteile, zum Beispiel in unserem Fall der Purpose-Stiftung, gibt. Und die üben damit ein Vetorecht aus, was verhindert, dass das Unternehmen verkauft werden kann. Die verhindern, dass Gewinne privatisiert werden können, sondern die Gewinne sind immer zweckgebunden. Und es dürfen ausschließlich Menschen im Unternehmen Stimmrechte besitzen, die ich zum Beispiel gerade noch habe, die wirklich auch im Unternehmen arbeiten. Ich sage mal als Kontrast, Susanne Kladden bei BMW, die hat halt viel geerbt, aber die muss gar nicht bei BMW arbeiten, hat aber trotzdem extrem viele Stimmrechte über dieses Unternehmen. Das heißt, die kann entscheiden, wie die Arbeitsrealität von ganz vielen Mitarbeitenden aussieht, ohne dass sie selber dort arbeitet. Das ist doch abstrus, dass man das so trennen darf. Und das geht eben im Verantwortungseigentum nicht. Ich darf Verantwortungseigentümerin, also eine Gesellschafterin mit Stimmrechten sein, solange ich eben auch hier arbeite. Aber sollte ich mal kündigen, verliere ich sofort
dann
die Stimmrechte.
Okay.
Und wem gehört das Unternehmen dann? Es ist tatsächlich so, dass Retail am Ende sich selber gehört, weil es quasi die eigenen Anteile hält. Und es gibt nur 1% der GmbH-Anteile, die auf 4 VerantwortungseigentümerInnen laufen. Und der eine davon ist auch kein Gründer, weil der eine Mitgründer, nicht im Unternehmen arbeitet, hat er diese Stimmrechte verloren. Und jemand, der schon sehr lange bei uns arbeitet, hat die übernommen. Und diese Anteilsübertragung ist auch sehr finanzfreundlich, nenne ich mal. Man kann ja sonst schlechten Mitarbeitenden einfach Unternehmensanteile geben, weil die müssten die versteuern. Man kann die ja nicht einfach schenken, dann müssen sie Schenkungssteuer bezahlen. Ja. Das kann sehr viel Geld sein. Wenn du aber nur mit 1% der GmbH-Anteile 99% der Stimmrechte ausüben kannst, dann kriegst du nur 1/4%. Das ist nicht so viel wert. Das könnte man auch versteuern, das ist nicht so schlimm. Und dadurch wird diese Stimmrechtsübertragung an Mitarbeitende zum Beispiel viel einfacher und niederschwelliger. Und Leute können auch endlich mitstimmen, die selber nicht reich sind, sage ich mal, in Unternehmen.
Ja, das ist toll. Und damit kann Retail eigentlich auch nicht so wirklich verkauft werden, oder? Wenn jetzt Vodafone oder Telekom kommen würde und sagen, wir kaufen jetzt Retail und die Kundinnen und Kunden. Das geht nicht, ne?
Genau, das geht nicht. Das ist ausgeschlossen, weil eben die Purpose-Stiftung in unserem Fall dann Vetorecht ausüben würde. Das heißt, wir haben gar nicht mehr das Recht, das Unternehmen zu verkaufen. Und das ist auch, das fühlt sich eben an wie enteignen, weil ich, ne, es gehört mir nicht mehr so richtig, nicht so wie, keine Ahnung, mein Fahrrad, das könnte ich verkaufen, das gehört mir. Vita gehört mir eben nicht, sonst könnte ich es ja verkaufen. Und das macht aber ganz viel auch mit einem selber, weil ich zum Beispiel, wenn jetzt die Telekom kommen würde und sagen würde, wir bezahlen euch 50 Millionen, dann sag erstmal nein bei so viel Geld. Ne? Das ist schon, unsere Welt tickt halt sehr geldfokussiert, sage ich mal. Und auch sich selber davor zu schützen, weil es kann ja sein, dass man in einer persönlichen Situation kommt mit kranken Verwandten oder was auch immer, wo man denkt, ich brauche aber eigentlich das Geld. Und dann vielleicht doch wach wird und das abzusichern und auch für die Mitarbeitenden das abzusichern. Mhm. Weil am Ende haben ja nicht 4 Leute das Unternehmen aufgebaut, sondern jetzt sind wir 26. Das heißt, die haben ja alle dazu beigetragen. Und sonst könnte ich immer über deren Kopf hinweg solche Sachen entscheiden und das geht eben nicht. Und das finde ich, passt viel mehr zu meinem Bild, wem eigentlich ein Unternehmen gehören sollte, nämlich sich selbst und damit sozusagen irgendwie auch allen Mitarbeitenden, die mitbestimmen können.
Jetzt seid ihr in Verantwortungseigentum. Aber gibt es da auch Herausforderungen, die damit so einhergehen? Also die Struktur beeinflusst ja durchaus die Entscheidungsfindung generell. Habt ihr da bestimmte Regeln festgelegt oder dass dann nicht doch 2 von 4 sagen, also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche Spielräume oder irgendwelche Entscheidungen, die ihr einfach anders treffen müsst, ne? Weil ihr langfristig denkt und weil ihr an das Gemeinwohl denkt. Aber andererseits wollt ihr ja schon auch profitabel arbeiten, ne?
Genau, aber ich glaube, der am einfachsten kann man sich jetzt mal vorstellen, wenn Retail sehr, also noch ein bisschen größer ist und wir stellen uns vor, ich kann entscheiden, dieses Jahr 2 Millionen Gewinne zu erzielen oder Überschüsse zu erwirtschaften oder ich habe 10 Arbeitsplätze mehr geschaffen, dann wäre bei klassischen Unternehmen das total klar, ne, weil man das Geld bekommt. Jetzt ist es aber gar nicht so, dass ich das Geld bekomme und denke, kann ich mir einen Porsche kaufen, den ich eh nicht haben will, sondern es geht dann eh nur darum, wie ich diese fiktiven 2 Millionen im Sinne der Retail-Werte einsetze. Und da diese Werte eben von Klimaschutz bis Fairness und Transparenz alles enthalten, würde man auch sagen, Gemeinwohlmaximierung ist zum Beispiel, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen. Also wäre es vielleicht besser, auch für die Arbeitsbelastung, wenn wir 3 Leute mehr einstellen und die andere Hälfte von dem Geld in Klimaschutzprojekte oder Ähnliches investieren. Und darüber entscheiden dann immer die VerantwortungseigentümerInnen. Und deswegen hat man eine andere Entscheidungsbasis, als wenn man das Gefühl hat, ich kriege die 2 Millionen auf mein Konto überwiesen, wenn ich die als Überschuss mache. Und dann denkt man über ganz andere Sachen nach, weil man eher denkt, was ist denn der wertmaximierende Einsatz, also im Sinne unserer Basiswerte von Retail, von diesem Geld, statt was mache ich damit eigentlich privat? Und das ändert die Entscheidungsfindung, würde ich sagen.
Ja, das verstehe ich. Und jetzt mal angenommen, also ihr habt eine monatliche Kündigungsfrist. Das haben ja die meisten anderen eben nicht, ne? Also das macht ihr wahrscheinlich jetzt nicht nur, weil ihr kundenfreundlich seid und dadurch vielleicht auch ein Competitive Edge habt, also vielleicht, aber schon auch, um zu sagen, wir sind fair und transparent und leben das dann dadurch. Habt ihr euch mal durchgerechnet, was euch dadurch quasi in Anführungszeichen entgeht, dass ihr eben keine Jahresverträge anbietet und wie kommt ihr da zu solchen Entscheidungen? Oder sagt ihr, nee, das ist mal ganz straight? Stehen wir dazu, so ist das jetzt?
Also spannende Frage. Ich bin ja selber die Finanzerin von dem Unternehmen. Das heißt, ich habe selber immer in mir diese quasi interne Diskussion, ne, wollen wir da Geld sparen oder ist das eigentlich wertekonform, was wir machen? Und das diskutieren wir auch oft im Unternehmen. Bei den monatlich kündbaren Verträgen kann man tatsächlich, wenn man sich das anguckt, sagen, unsere Kündigungsquote ist, glaube ich, bei 0,6%. Das ist niedriger als bei den ganzen Mobilfunkunternehmen, die 24 Monatslaufzeiten haben. Das heißt, unsere Kunden sind so treu, dass es eigentlich egal ist, ob wir monatlich kündbar anbieten oder nicht. Das ist wiederum verrückt, weil man merkt, dass diese Authentizität, also dass wir in dem Wohlwollen, dem Vertrauen rausgehen, dass die Kunden bleiben, wenn es ihnen gut gefällt und nur gehen, wenn es irgendwelche Anlässe gibt, trägt dazu bei, dass die Leute offensichtlich sehr treu sind, weil man ja auch nicht nach 24 Monaten zwingend kündigen muss, sondern man kann einfach bleiben, weil du ja jederzeit gehen kannst. Und diese gefühlte Freiheit sorgt vielleicht am Ende dafür, dass du einfach bleibst, könnte sein. Was geht uns dadurch? Tatsächlich Sicherheit. Ne? Also sonst könnte ich sagen, eine Kundin hat bestellt oder einen Tarif aktiviert bei uns. Jetzt hätte ich ja eine Umsatzsicherheit für 24 Monate. Das wäre gut für meine GmbH-Bilanz. die haben wir nicht. Ne? Wir können argumentieren, dass die Kündigungsquote so niedrig ist, dass man sich eigentlich sehr sicher sein kann, aber Steuerberater sagen dann immer, ja, aber das ist nicht so sicher, als hättet ihr eine Maschine gekauft und da würde jetzt der Wert in der Bilanz stehen. Das heißt, wir hatten mehr mit bilanzieller Überschuldung als GmbH zum Beispiel zu kämpfen, weil wir auch gleichzeitig sehr wenig Eigenkapital haben, weil man ein Effekt des Verantwortungseigentums ist, dass man klassischerweise kein Venture Capital aufnimmt, weil man keine Stimmrechte nach außen gibt und sich normalerweise auch keine klassischen InvestorInnen, sondern wir haben so über Crowdfundings wie bei der GLS Crowd ganz viele KleininvestorInnen, die uns Nachrangdarlehen gegeben haben. Aber genau, das ist dann halt steuerrechtlich so, dass das die GmbH überschuldet sein könnte, je nachdem, wie man es macht. Und das war so eine zusätzliche Herausforderung, die auch Aufwand verursacht hat intern, würde ich sagen. Also nicht unbedingt Geld gekostet hat, aber Arbeitsaufwand verursacht hat. Aber da sind uns diese Werte einfach, die sind uns sehr wichtig. Und das ist auch das, was das ganze Team immer wieder hochhält, dass wir die nicht einfach brechen dürfen, sondern dass es dazugehört, dass Retail nur funktioniert mit diesen Werten. Und dadurch wird es auch durchs ganze Team quasi abgesichert, weil ja die alle auch an die Werte glauben.
Also Werte sind ja zum einen das Leitbild, nach dem ihr handelt, ne? Und das ist bei euch, also sind das die Werte dann auch Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz oder habt ihr da nochmal ein eigenes Werteset definiert für euch intern?
Also wir haben quasi ergänzend, ne, weil das sind ja so neutral, also nennt sich das, wir haben das früher mal USPs genannt, ne? Also das Klimaschutz ist ja eher so ein Alleinstellungsmerkmal als Unternehmen vielleicht. Die internen Werte sind tatsächlich so sowas wie Mut, Fröhlichkeit, Freude bei der Arbeit, Zuverlässigkeit auch. Also wir haben noch so einen internen Wertekompass. Aber das findet sich alles auch immer wieder in unseren Prozessen wieder. Wir haben zum Beispiel ein internes Wiki, wo drin steht, wie die Kriterien sind, wie man Produkte einkauft. Also wenn wir uns einen neuen Drucker kaufen müssen oder so, dann sagt die Frau, die bei uns solche Sachen macht, die guckt und sagt, okay, ne, sie darf das direkt bei Memo oder wem auch immer bestellen und muss nicht gucken, ob man das bei Amazon vielleicht zufällig in diesem Monat für 40% weniger bekommt, weil wir sonst immer diese Art des Kapitalismus, die auch unsere planetaren Grenzen sprengt, weiterhin unterstützt, sondern wir können ganz klar bei den nachhaltigen Alternativen einkaufen, wenn sie unsere technischen Bedingungen erfüllen. Also wenn sie quasi ausreichend gut sind, dann wählen wir immer die nachhaltige Variante. Und dadurch ist das so tief verankert, dass man das auch so einfach macht. Und das ist in vielen Unternehmen schwierig, weil wenn man diese Richtlinie quasi nicht hat, dann haben die Leute doch immer das Gefühl, sie müssen die günstigsten Sachen einkaufen.
Ja, das verstehe ich. Und ich meine, dennoch seid ihr ja gemeinwohlorientiert und es schadet ja jetzt auch nicht, Geld zu sparen, um mehr investieren zu können für euch als Unternehmen. Ne? Da muss man dann wahrscheinlich wieder ein bisschen abwägen. Aber ihr sagt, nee, deswegen kauft man trotzdem nicht bei Amazon ein, obwohl es der gleiche Drucker ist. Kaufen wir den bei einem nachhaltigen Händler, weil wir einfach da einkaufen.
Ja. Also nur wenn es irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen nicht in nachhaltig gibt, dann können wir davon abweichen, genau.
Okay. Und ich würde gerne trotzdem noch einmal so auf das Spannungsfeld eingehen, also Gewinnorientierung versus Gemeinwohl und bestimmte Dinge, die haben ja dann doch einen Preis oder sind halt vielleicht auch gerade, leider ist Klimaschutz vielleicht gerade jetzt nicht so das trendigste Argument im Moment. Und wie kannst du Unternehmen Mut machen, ja trotzdem jetzt dabei zu bleiben, trotz schwieriger wirtschaftlicher Zeiten? Also irgendwie, ihr scheint das ja trotzdem zu schaffen, ja.
Ja, ist gar nicht so einfach. Also man muss schon dranbleiben und wir verspüren diese Verunsicherung schon auch. Also das, und wir tauschen uns viel. Also ich glaube, was hilft, ist, sich mit anderen Unternehmen darüber auszutauschen und auch da mal transparent drüber zu reden, was andere Unternehmen für Schwierigkeiten haben. Da fühlt man sich schon weniger alleine. Das ist oft erstaunlich hilfreich. Und was könnte einen motivieren, dran zu bleiben? Also mich ganz persönlich oder uns motiviert vor allen Dingen dran zu bleiben, dass man, es gibt in meinen Augen keinen Weg daran vorbei. Es ist nur die Frage, ob wir in Deutschland halbwegs vorne mit dabei sind oder nicht. Aber an Klimaneutralität oder an insgesamt Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen ist der einzige Weg, der nicht dahin führt, ist, dass wir die Menschheit, also unsere Lebensgrundlage und damit nicht das ganze menschliche Leben, aber große Teile gefährden werden durch Naturkatastrophen oder weil wir nicht mehr genug zu essen haben und Ähnlichem. Und das ist doch keine Alternative. Und dann ist ja nur die Frage, wie kommen wir da hin und wollen wir mit dabei sein oder nicht? Deswegen glaube ich, ist es langfristig auch eine Form von Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz, wenn man nachhaltig im Sinne von umweltverträglich wirtschaftet. Und nur weil es jetzt mal, ich würde ja fast sagen, einen Backlash gibt, ne? Es gab ja auch die Klimakatastrophe war ja ein großes Hype-Thema, würde ich sagen, mit Fridays for Future, mit gigantischen Demonstrationen. Und jetzt ist man so ein bisschen überdrüssig, weil es so ein Frustmomentum auch gibt, ne? Dass die Leute das Gefühl haben, viel Verantwortung wird vielleicht immer noch auf die VerbraucherInnen abgewälzt. Und gleichzeitig gibt man sich vielleicht Mühe und hat das Gefühl, es ändert sich aber nichts, was gar nicht stimmt. Mhm. Ne? Also wir erreichen zwar nicht alle unsere Klimaziele, aber es geht deutlich in die richtige Richtung.
Ja.
Die Geschwindigkeit sollte schneller sein, aber das ist nichts Lineares. Also so wie das Klima Kipppunkte hat, haben auch gesellschaftliche Entwicklungen Kipppunkte. Und wenn es erstmal super uncool ist, einen Verbrennermotor zu fahren, haben plötzlich alle Leute ein Elektroauto. So schnell kann man gar nicht gucken. Das ist nicht linear so langsam, wie es jetzt geht, hoch, sondern es wird 10 Jahre geben und dann ist plötzlich ist
ja,
das
voll.
Das Normal.
Also Rauchen ist ja auch uncool geworden. Ne?
Ja.
Also wie ist das denn passiert?
Genau, und ich habe als Teenagerin noch...
In Kneipen, über Verbot der Werbung, über unterschiedlichste Maßnahmen wahrscheinlich. Ne? Und die, also braucht es ja dann doch irgendeine Art von Staat, der da auch ein bisschen hilft und unterstützt, dass sich unser System in eine nachhaltige Richtung entwickelt. Und nachhaltig jetzt nicht im Sinne von, wir kleben uns irgendwo fest und blockieren, sondern nachhaltig halt im Sinne von, wir wollen auch in 10, 20 Jahren noch Umsätze machen und gut leben und die Menschen wollen halt auch gut leben können. Ne?
Es gibt da auf Englisch einen schönen Begriff für, der heißt Forward Fiscal Guidance. Das gibt nicht so ein gutes Wort dafür in Deutsch oder einen Begriff, den ich kenne. Dieses Gefühl, dass der Staat, ne, der soll nicht vorgeben, wie Unternehmen das machen. Da wäre ich auch dabei. Es braucht unternehmerische Freiheit. Aber der Staat ist ja nur eine Organisationsform, wie wir als große Gemeinschaft in Deutschland, 84 Millionen Menschen, irgendwie organisiert werden. Und dieser Staat hat die Verantwortung, die grobe Richtung vorzugeben und dafür eine Guidance, also Richtlinien aufzustellen. Und zwar auch fiskale Richtlinien. Zum Beispiel, dass klimaschädliche Handlungsweisen wie Kohlekraftwerke unwirtschaftlich werden. Und die müssen zuverlässig und langfristig sein. Dann passiert das sowohl in der Wirtschaft als auch bei den Verbraucherinnen automatisch. Wir hatten so starke Förderung von erneuerbaren Energien, dass ganz viele Leute Solar auf dem Dach haben. Wir haben super viele Windräder in Deutschland. Und das war alles Forward Fiscal Guidance. Und das kann man auch so machen, dass es nicht Subventionen sind, sondern dass einfach klimaschädliche Sachen, dass diese externen Kosten, die Klimaschäden ja sind, mit eingerechnet werden in die Kosten der Produkte und Dienstleistungen. Und dann wird es plötzlich, dann müssten Bio-Lebensmittel günstiger sein als konventionelle Lebensmittel. Und dann, ne, dann kaufen die Verbraucherinnen auch automatisch die Sachen. Und das ist Aufgabe eines Staates. Die Verantwortung hat nicht die einzelne Verbraucherin. Das ist auch zu viel Verantwortung. Dafür haben wir einen ganzen Bundestag, der sich darum kümmern kann. Und da habe ich schon großes Vertrauen, dass diese großen Richtungsentscheidungen, wo man sich wirklich auch viel Gedanken machen muss über Wissenschaft und wie man das sinnvoll lösen kann. Das sollen BerufspolitikerInnen machen, die groben Rahmenbedingungen mit Freiheit für die UnternehmerInnen da drinnen. Und dann werden die das schon technisch lösen. Die technischen Lösungen braucht nicht der Staat bringen. Das machen die UnternehmerInnen schon selber mit ihrer Innovationskraft. Ja. Das ist ja das, was die FDP auch propagiert, aber meiner Meinung nach mit zu wenig Guidance drumherum. Und ich glaube, so ein gesundes Verhältnis davon brauchen wir einfach, damit die Richtung klar ist.
Man muss ja schon zugeben, dass wir durch die Externalisierung der Kosten, also unseren Wohlstand erst so aufgebaut haben in Deutschland, ja, und davon ja alle auch profitieren, so wie wir hier sitzen. Und jetzt wünschen wir uns natürlich alle, dass wir diese Kosten internalisieren und damit aufhören, zulasten zukünftiger Generationen zu leben, ne? Oder auch anderer Menschen in anderen Regionen. Wie können wir diesen Wandel hinbekommen? Ist das nicht so eine zentrale Frage?
Ja, wie ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube erstmal überhaupt, dass man ihn auf jeden Fall hinbekommen kann, weil die Menschheit oder auch unser Land hat sich ja schon immer weiterentwickelt. Ne? Dieses Gefühl, es muss doch alles so bleiben, wie es war, das gab es, glaube ich, schon immer. Und vielleicht dreht sich die Welt durch Digitalisierung etwas schneller. Aber das Gefühl hatten die Leute auch bei der Industrialisierung schon mal. Und deswegen, Veränderung findet die ganze Zeit statt. Das heißt, ich würde sie lieber gestalten, als dabei zuzugucken, wie es sich verändert, wenn ich nicht mitgestalte.
Ja.
Und ich glaube, wie können wir das schaffen? Wir haben uns einfach, es gibt zwei zentrale Elemente, glaube ich. Das eine ist, wir müssen Wohlstand den modernen Gegebenheiten der Definition anpassen in einem Land wie Deutschland. Natürlich gibt es Armut und das, ich will das nicht vernachlässigen, aber wir sind ein so reiches Land. Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, ob Wohlstand vielleicht nicht nur das Geld auf dem Konto oder das Eigenheim ist oder das dritte Auto vor meiner Garage, sondern Lebensqualität, ne? Das wurde ja schon teilweise angefangen, aber mein Wohlstand wird auch verringert, wenn der Wald nicht mehr begehbar ist oder es keinen mehr gibt, weil ich dann kein Naherholungsgebiet mehr habe. Das ist auch eine Form von Wohlstand, dass ich intakte Natur um mich herum habe zum Beispiel.
Ja. Ja.
Oder dass ich Freizeit habe. Ne? Also, dass in Deutschland die Wochenarbeitszeit gesunken ist im Schnitt. Ja, das ist auch eine Form von Wohlstand. Wenn ich nicht 44 Stunden, sondern 40 Stunden die Woche arbeite, ist das ein Wohlstandsgewinn.
Mhm.
Oder die Sicherheit in Deutschland, dass wir so wenig Kriminalität haben, sind alles Formen von Wohlstand. Das müssen wir alles einbeziehen da dran, in meinen Augen. Das ist das eine. Und das andere, was, glaube ich, auch im Moment fehlt, ist ein positives Zukunftsbild. Wir müssen aufhören, darüber nachzudenken, was wir nicht wollen, sondern was wollen wir denn und was ist das Tolle daran? Ich will zum Beispiel weniger Autos in der Stadt. Das findet nicht so viel Anklang. Wenn ich aber sage, ich will attraktive Fußgängerzonen, in denen es Spaß macht, Kaffee zu trinken, ohne Abgase einzuatmen, in denen ich sicher Fahrrad fahren kann, Städte, wo auch Leute, die nicht vielleicht ganz so sicher auf dem Fahrrad sind wie ich oder die mit ihren Kindern Fahrrad fahren, sich sicher fühlen, weil sie keine Angst vor Autoverkehr haben. Das ist doch ein Qualitätsgewinn. Und solche Bilder brauchen wir, glaube ich. Und davon gibt es zu wenig, glaube ich, die erzählt werden, weil man damit sehr viel Zustimmung gewinnt einerseits. Und es gibt ja Positivbeispiele. Also die Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, hatte das ja ganz stark oder hat das ganz stark und hat auch ganz klar gesagt, wenn das und das wird sie umsetzen wollen, wenn man sie wählt und dafür lässt sie auch nicht abbringen und dann sind Parkplätze für SUVs teurer geworden und ähnliches in Paris. Und diese Stadt hat sich so dramatisch verändert.
Ja.
Und dann stand die zur Wiederwahl und hat genau das wieder gesagt. Hat gesagt, ne, ich weiß, es gibt noch davon, aber wenn ihr mich wählt, dann mache ich genau das weiter. Ich werde nicht versprechen, dass es einfacher wird, sondern einfach, dass ich konsequent weitermache. Und dafür wurde sie wiedergewählt. Das heißt, es gibt auch Potenziale für diese ganz klaren Zukunftsbilder. Und ich glaube, da brauchen wir gerade noch ein bisschen mehr Mut in Deutschland. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen politisch vermisse, dass jemand sich hinstellt und sagt, die Zukunft stelle ich mir vor. Und ja, an der einen oder anderen Stelle wird das wehtun und unbequem sein. Aber das Ziel ist es wert und in die Richtung wollen wir. Und das könnte anschlussfähig sein.
Das sind tolle Beispiele wie in Paris oder auch in Kopenhagen, ne? Oder was passiert ist in Städten. Aber es gibt eben auch tolle Unternehmen, die vorangehen, ja, wie eben WeTel zum Beispiel. Und du engagierst dich ja auch politisch. Du bist Vorständin im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und im Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums, ne? Und hast dann Direktsitzungen mit UnternehmerInnen, Unternehmern, Wirtschaftsministerium, Robert Habeck ist auch dabei. Kannst du da noch was sagen? Was für einen Einfluss der Verband denn hatte jetzt in der Legislaturperiode und was da vielleicht vorangebracht werden konnte?
Ich beschreibe mal ganz kurz, was der Verband macht. Das ist quasi eine Lobbygruppe für, wir sagen mal, progressive, nachhaltige Wirtschaft. Also wir lobbyieren halt nicht für unseren eigenen Vorteil, weil es geht uns nicht darum, dass es uns besser geht, sondern dass es ein sogenanntes Level Playing Field gibt, also dass externe Kosten internalisiert werden, und solche Sachen. Und dass es für alle gleichmäßig ist. Und das höhere Ziel dahinter ist immer nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen.
Das ist ja toll, wenn ich einhaken darf. Das heißt ja immer, Nachhaltigkeit hat keine Lobby. Also Nachhaltigkeit hat doch eine Lobby.
Ja,
das,
uns.
Ja, euch.
Auf jeden Fall.
Okay,
auf jeden Fall. Das ist auch wirklich eine große Empfehlung, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, dort beizutreten. Das ist eine ganz tolle, also super Austauschplattform, aber auch endlich mal eine Lobbygruppe, die sich für das Gute einsetzt, die keine NGO ist, sondern zeigt, dass es nicht die deutsche Wirtschaft gibt, was ja in der Presse manchmal so dasteht. Ne? Dann sagt irgendwie der Verband Deutscher Industrie, sagt, die deutsche Industrie ist zu stark belastet von der Bürokratie.
Ja, ja, und die will dies und will das und so.
Genau,
ja.
Aber es gibt nicht die Industrie oder die Wirtschaft in Deutschland. Ja. Ne? Die ist genauso divers wie die Gesellschaft selber auch. Und wir sind halt eine Gruppe von nachhaltigen Unternehmen, die zumindest auf dem Weg sind, auch noch nicht alles perfekt machen. Deswegen nehmen wir auch gerne Leute auf, die auf dem Weg sind, also Unternehmen, aber nicht man muss noch nicht bei 100% sein, das sind wir alle nicht, aber die sich dafür einsetzen. Und wir reden zum Beispiel mit BundespolitikerInnen, treffen uns, erklären ihnen, warum Kreislaufwirtschaft so wichtig ist, was es braucht und auch welche Regelungen, Richtlinien es braucht, um diese Weichenstellung zu machen, damit die Unternehmen nachhaltig wirtschaften können überhaupt, weil dem auch manchmal erstaunlich viel entgegensteht. Das ein prominentes Beispiel ist sicher das Rezyklat, also das Material, wenn man PET-Flaschen recycelt, dann werden da so Mini-Pellets draus, das nennt man Rezyklat. Und das ist ein Rohstoff, also ein Recycle-Rohstoff, den man nutzen kann, um wieder PET-Sachen herzustellen, also von Klamotten über Flaschen, Rucksäcke, alles Mögliche. Und man gewinnt das eigentlich aus Erdöl. Und wenn man es aus Erdöl gewinnt, ist es niedriger besteuert, als wenn man das Rezyklat benutzt, weil die Mehrwertsteuersatz anders ist. Und das kann doch nicht wahr sein. Das ist die gleiche Missverständnis, wie dass ich für Hafermilch, auch wenn ich sie nicht Milch nennen darf, mehr Mehrwertsteuer bezahle als für Kuhmilch.
Warum wird das nicht sofort geändert?
Also bei der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, weil es extrem kompliziert ist, leider, okay, muss man ganz ehrlich sagen. Also weil ich bin da total gefrustet, dass das so ist. Aber man müsste eine ganze Mehrwertsteuerreform machen. Das hat sich die letzte Bundesregierung nicht zugetraut, glaube ich, weil es innerhalb der Koalition dazu auch keinen Konsens gab, weil das Finanzministerium dem nicht ganz zugewandt war, war mein Verständnis. Genau, und was haben wir in der letzten Legislatur erreicht? Ob so diese einzelnen Sachen gibt, die unsere Lobbygruppe direkt erreicht hat, ist immer schwer zu sagen.
Ja, schwer zuzuordnen, ne? Attribution sozusagen. Aber ja.
Ich denke, was immer... Wir haben sehr stark unterstützt, dass zum Beispiel Sachen wie CSRD, also die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung, weiterhin wirklich angewendet wird. Das sollte ja zwischendurch, gab es ja Überlegungen, das auszusetzen, weil unserer Wirtschaft geht es ja nicht so gut. Da können wir dich noch mehr belasten, aber irgendwann muss Zukunftsfähigkeit halt auch mal anfangen. Da haben wir ganz stark dafür lobbyiert, dass wir das beibehalten, weil wir müssen anfangen. Und das Schlimmste meiner Meinung nach, was den Unternehmen passiert ist, wenn es Regeln gibt, auf die man sich vorbereitet und kurz bevor die in Kraft treten, wird wieder alles verschoben. Das heißt, man hat keine Planungssicherheit. Das ist viel schlimmer, als dass diese Regeln in Kraft treten. Das ist eine große Verunsicherung. Für sowas haben wir uns zum Beispiel stark eingesetzt. Genau. Wir reden immer wieder auch mit denen über Bürokratieabbau, also wo kann man das machen? Oder das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Da waren wir auch sehr engagiert, zum Beispiel, weil wir sehr progressive Unternehmen haben, die da schon sehr weit waren und dann es gibt immer diese Praxischecks, ich glaube, das hat auch diese Bundesregierung eingeführt, dass man guckt, was hilft den Unternehmen wirklich, was ist auch am effizientesten, ne? Also möglichst wenig Bürokratie mit möglichst großem Effekt und dann das eine Sache und dann die Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen, JIGU in kurz, die innerhalb der Legislatur veröffentlicht wurde, wo daraus auch Förderprogramme für soziale Innovationen kommen sind. Da haben wir auf jeden Fall Input geliefert. Ne? Vielleicht wäre die auch ohne uns entstanden, das weiß man nie genau, aber solche Sachen machen wir. Und ich bin eben durch diesen Vorstandsposten auch in den Mittelstandsbeirat, also dadurch wurde ich bekannt und dann hat Robert Habeck mich in den Mittelstandsbeirat berufen und da kann man zum Beispiel ganz konkret Feedback geben zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die gerade geschaffen werden, ne? Was läuft gut, was nicht. Und neben Nachhaltigkeit war da ein großes Thema wirklich immer Arbeitskräftegewinnung aus dem Ausland. Und wie stellt man eigentlich schnell Leute an, erkennt Abschlüsse an und ähnliches. Das war wirklich immer wieder Thema. Genau, solche Sachen, da kann man ja Feedback dazu geben und damit irgendwie auch Einfluss nehmen, würde ich sagen, ne? Ohne dass ich jetzt bestimme, wie irgendwas passiert, natürlich. Aber
ja, klar, aber
ich werde halt gehört.
Das Wirtschaftsministerium hört ja auch zu, ne? Also,
ja.
Und das sieht man auch am Startup-Verband, der da auch gehört wird. Ja, genau. Ja, ja gut, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ich würde gern so Richtung Abschluss des Gesprächs dann nochmal den Bogen spannen zu WeTail und vor allem auch zu eurer Zukunft. Welche Ziele habt ihr euch denn gesetzt? Möchtet ihr weiter expandieren, vielleicht das Produktangebot erweitern in bestimmte Richtungen oder geht ihr neue Wege in bestimmten Bereichen?
Also das übergeordnete Ziel ist am meisten, also möglichst großen Impact zu haben. Und dafür können wir uns verschiedene Sachen vorstellen. Also wir haben mal über Internationalisierung nachgedacht, aber ich glaube, wir bleiben erstmal noch in Deutschland, obwohl es echt andere europäische Länder gibt, die auch sehr interessant werden. Im Moment denken wir konkreter darüber nach, die Produktpalette zu erweitern. Also neben Mobilfunk auch Internet für zu Hause, ne, Glasfaser oder ähnliches anzubieten oder vielleicht auch nachhaltiges Mailing oder vielleicht fallen uns noch andere Produkte ein, die Leute wirklich brauchen, die es noch nicht nachhaltig gibt. Und würden das erweitern, basierend auf dem, was wir schon machen, um noch mehr Impact zu generieren. Genau. Und da sind wir, ehrlich gesagt, relativ offen. Wichtig ist, dass wir dann mit einem Mehrwert schaffen, aber man kann uns auch gerne Sachen vorschlagen, die wir als nächstes machen sollen. Vielleicht nehmen wir das ja auf.
Ja, das ist spannend. Und wenn man nochmal eine praktische Frage, wenn man bei euch Smartphones bezieht, dann verweist ihr auf faire Smartphone-Anbieter, die man dann bei euch quasi kaufen kann, ne?
Genau, also Fairphone, Shiftphone oder auch Yanado, also so refurbed.
Welche würdest du da empfehlen und warum?
Also es kommt auf deine eigenen Bedürfnisse an. Ich schreibe das Leuten ungern vor, welche Geräte sie genau benutzen sollen. Mir persönlich vom Konzept her finde ich das Fairphone super, aber mir waren die immer zu groß. Deswegen hatte ich immer Shiftphones, weil die sind sehr schlank und klein, haben sehr gute Kameras übrigens. Aktuell benutze ich selber ein refurbed iPhone, um auch einfach mich auszukennen damit, ne? Und ich kann alles davon empfehlen, würde ich sagen. Das Entscheidende, also noch viel wichtiger, also nachhaltig kaufen ist super, wenn man sich das leisten kann. Oder refurb ist ja auch teilweise wirklich sehr günstig, diese wieder aufbereiteten Mobilfunkgeräte. Und vor allen Dingen so lange benutzen, wie es funktioniert. Weil das ist tatsächlich das, was am meisten Schaden verursacht. Ich habe gerade wieder gelesen, dass eine neue Studie ergeben hat, dass 210 Millionen mobile Endgeräte zu Hause bei den Menschen in Deutschland rumliegen, bringt die doch bitte mal zurück. Da sind wirklich wertvolle Materialien drin, die recycelt werden können, die wir unbedingt brauchen. Die sollten nicht zu Hause in der Schublade vergammeln oder rumliegen. Deswegen so lange nutzen wie möglich und dann wieder dem Kreislauf zuführen. Das wären so die wichtigsten Sachen und sonst, genau.
Habt ihr da mal über eine Initiative nachgedacht, Deutschlands Schubladen von den alten Smartphones zu befreien?
Ja, da gibt es ehrlich gesagt einige Initiativen, die sind immer, die haben auch schon mitgemacht, bei welchen. Es ist erstaunlich schwierig, Leute zu motivieren, die abzugeben. Und es gibt so eine, ich glaube, nachdem diese Samsung-Akkus mal angefangen haben zu brennen, wurden auch die Richtlinien extrem verschärft, wie man die überhaupt sammeln darf. Weil diese Lithiumbrände sind ja extrem heiß, die kann man auch ganz schlecht löschen, wirklich. Deswegen ist war das dann gar nicht mehr so einfach. Und bis jetzt haben wir wohl mitgemacht. Aber es ist auf jeden Fall eine der Sachen, die noch ansteht, dass wir das noch stärker promoten, würde ich mal sagen. Weil das wirklich Potenzial hat, offensichtlich.
Ja, anscheinend. Wahnsinn, wenn da so viele Millionen rumliegen. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich kann nur sagen, also wie wir das machen, ich habe auch, also wir versuchen, die halt möglichst lange zu halten. Ich habe jetzt noch ein iPhone, aber 13, die halten wirklich lange, wenn man gut damit umgeht, die akkuschonende paar Techniken nutzt. Ansonsten schaffen wir Fairphones an. Das hat sich ganz gut etabliert. Aber halt für viele, die sagen, ich nutze ein Handy vor allem im Business-Bereich. Tatsächlich bevorzugen dann doch wieder viele ein iPhone wegen der Kamera oder wegen anderen Themen, ne? Wie du sagst. Shiftphone kannte ich noch nicht. Das müssen wir uns mal angucken. Sehr interessant. Gut, jetzt sind wir als Unternehmen, haben wir auch Handyverträge. Wir sind noch bei der Telekom, weil wir sind gestartet als Boutique-Agentur. Da haben wir immer gesagt, wenn wir was anschaffen, dann was Gescheites. Also im Sinne der Werthaftigkeit und Wertschätzung, was wir dann auch lange behalten. Und demnach aus meiner Sicht dann auch immer, ja, die Telekom hat halt ein sehr gutes Netz. Wie würdest du mich jetzt überzeugen, zu sagen, die, ich weiß nicht, 30 Verträge oder so, die wir haben, vielleicht 40, ziehen wir jetzt zu Retail um?
Also erstmal würde ich sagen, das Vodafone-Netz ist gar nicht so viel schlechter als das Telekom-Netz. Das hat sich so krass verbreitet, aber die sind, glaube ich, bei einer ähnlichen Netzabdeckung halt teilweise unterschiedliche blinde Flecken im Netz. Deswegen, wie will ich euch überzeugen? Also erstmal würde ich euch anbieten, dass ihr eine Test-SIM-Karte bekommt von uns und es mal ausprobiert, ob das mit dem Vodafone-Netz nicht auch gut funktioniert. Und dann würde ich immer sagen, wenn jemand so wertebasiert handelt, wie ihr das sonst auch tut, dann könnt ihr eigentlich gar nicht bei jemand anderem sein als bei uns. Und vor allen Dingen das auch mal auszuprobieren, weil ich glaube, dass ihr mit unserem Service deutlich glücklicher sein werdet als mit dem von der Telekom. Wir haben viele Menschen, die von da wechseln und immer wieder sagen, sowohl unser Login-Bereich ist deutlich übersichtlicher als auch eben der Service ist wirklich besser. Und das ist als Unternehmen doch viel wert, weil du kennst das ja, wenn eine Mitarbeiterin von dir oder ein Mitarbeiter sich 2 Stunden mit Mobilfunkverträgen beschäftigen muss, ist das viel schlimmer, als ob die 1 Euro mehr oder weniger im Monat kosten, wenn man denkt, oh Gott, die Arbeitszeit.
Ja, günstig sind die ja nicht bei uns. Also das kann ich jetzt nicht behaupten.
Das ist natürlich auch ein Gegenargument, dass die Business-Tarife oft teuer sind. Also ich weiß nicht, was sie jetzt bezahlt, aber bei uns könnt ihr 20 Gigabyte Allnet Flat für 20 Euro haben.
Das klingt günstiger, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich jetzt mal zwei Aufgaben. Also zum einen, ich bestelle mal bei euch eine Test-SIM, dann gucken wir uns das mal genauer an.
Sehr gut.
Super. Und dann hätte ich noch eine Abschlussfrage für dich.
Jawohl.
Zum Abschluss des wunderbaren Gesprächs. Die Abschlussfrage bekommt jede Gästin, jeder Gast. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg und wie hat sich das vielleicht auch verändert?
Das hat sich dramatisch verändert in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Früher hätte ich das viel klassischer gemessen. Mittlerweile ist Erfolg für mich tatsächlich einen Beitrag zu leisten zum Gemeinwohl, um es ganz groß zu machen, also dazu beizutragen, jetzt um konkreter zu werden, dass Menschen nachhaltige Jobs haben, sich wohlfühlen, als Menschen gesehen werden. Und ein großer Teil vom Erfolg für mich ist, im echten Kontakt mit Menschen zu sein, also in Verbindung zu gehen, echten Austausch zu haben und ja, weniger abgrenzend als einschließend zu sein. Also deswegen würde ich sagen, ist Erfolg für mich auch, wenn ich mit möglichst vielen Leuten Kontakt haben kann, in einer konstruktiven Art und Weise.
Sehr schön. Vielen Dank für deine persönliche Definition von Erfolg für dich. Und herzlichen Dank für das Gespräch. Es war eine Freude, dich im Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Alma Spribille. Ich finde Retail sehr überzeugend und freue mich schon auf den Wechsel meines Mobilfunktarifs. Dazu habe ich viel gelernt über Gemeinwohlbilanzierung und Verantwortungseigentum. Ich hoffe, dir ging es genauso und freue mich über dein Feedback. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage ciao, bis zur nächsten Folge.